Was ein Mensch. Kennst du ihn oder ist er für dich ein unbeschriebenes Blatt? Vielleicht bin ich für den einen oder anderen ein unbeschriebenes Blatt heute Morgen, auch wenn ich schon viermal hier war. Aber der eine oder andere mag mich nicht kennen. Mein Name ist Arno, ist ein Vorname, ist ein Hundename, ist eine Küchenfirma in Brasilien und ist mein Name, mein Vorname, Arno. Kann man sich gut merken. Also Hundename oder Küchenname oder mein Vorname. Carwohl, ich bin die Tage noch angerufen worden. Sie sind doch der Chef vom Carwohl Verlag. Ich würde gerne ein Buch bei Ihnen in Auftrag geben. Ich sage, tut mir leid, ich habe keinen Verlag. Ich sage, der Carwohl Verlag ist ein guter, aber es ist nicht mein Verlag. Die Carwohls kommen alle aus Ostpreußen, das heißt, ich bin Flüchtlingskind. Und ich weiß, was im Moment viele, viele Flüchtlinge durchmachen. Meine Eltern sind geflohen und hatten große Not. Ich kann mich erinnern, soweit unser erster Küchenschrank war ein Kaninchenstall. Da war das Geschirr drin, der wurde also sauber gemacht. Ich weiß, was es heißt, Flüchtling zu sein. Ich bin mit einer Schwäbin verheiratet, eine waschechte Schwäbin. Und sie kocht nicht nur schwäbisch, sondern sehr, sehr gut. Wir haben gemeinsam 6 Kinder, 4 Töchter, 2 Söhne, 2 Schwiegertöchter, 2 Schwiegersöhne, 5 Enkeltöchter, 5 Enkelsöhne. Ich bin unheimlich reich. Unheimlich reich. Leben ist der größte Reichtum, den ein Mensch haben kann. Mehr als alle menschlichen Besitzer. Und das, denke ich, ist etwas Großartiges. Ich habe die beste Frau der Welt. Und ich liebe diese Frau schon seit 46, beinahe 47 Jahren. Seit 45 Jahren sind wir verheiratet. Es werden dies Jahr schon 46. Wir sind zusammen 135 Jahre alt. Nun könnt ihr den ganzen Morgen rechnen, wie alt sind die beiden. Ich will es euch verraten, damit das nicht so lange dauert. Ich bin 69 Jahre jung. Letzte Samstag, gestern vor einer Woche, war ich bei einer 90-Jährigen, die sagte, was bist du noch für ein junger Kerl? Von daher ist Alter sehr, sehr relativ, das muss man immer wieder sehen. Meine Frau ist nicht nur eine fantastische Mutter und Schwiegermutter und Großmutter und Krankenschwester, sondern sie hat ein Hobby, sie näht gerne. Jede freie Stunde näht sie und ihre Produkte könnt ihr oben beim Büchertisch anschauen und eventuell auch kaufen. Sie hat immer wieder neue Ideen. Und wie schon gesagt, mit dem Reinerlös wollen wir also alten Menschen in Brasilien helfen. Wir kriegten jetzt noch gestern Morgen einen Brandbrief von drüben, von einem Ehepaar, die in ganz, ganz großer Not sind. Und sie schrieb uns, bei euch kann ich ganz offen sein, es fehlt uns Bettzeug, mein Mann ist bettlägerig, wir können die Windeln nicht kaufen und so weiter. Und wir haben gesagt, wir wollen ihnen wirklich helfen. So wollen wir mit dem Erlös anderen Menschen helfen, die in Not sind. Im Lauf der Abende werde ich das ein oder andere noch auch aus meinem Leben berichten. Es ist spannend, dem besten Chef zu dienen und im größten Unternehmen der Welt tätig zu sein. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Es beginnt eine ganz besondere Woche mit diesem Morgen. Vieles wurde geplant und vorbereitet. Für Menschen und für Aufgaben wurde viel gebetet in den letzten Wochen und auch schon heute Morgen. Und ich möchte dir sagen, wenn es heute um Zeit geht, ich habe Zeit für dich. Das gibt's auch noch. Denn es stimmt ja nicht. Die größte Lüge, die in der Welt geschieht, ist die, ich habe keine Zeit. Ich habe Zeit für dich. Jeden Nachmittag von 16 bis 18 Uhr bin ich hier unten im Büro. Es gibt hier einen Seiteneingang, du darfst gerne kommen. Wenn die Türe zu ist, das heißt die direkte Bürotür, musst du ein bisschen warten. Und wenn sie offen ist, ist sie offen für dich. Herzlich willkommen ab morgen Nachmittag, jeden Nachmittag von 16 bis 18 Uhr, Gesprächszeit. Niemand muss das unbedingt erfahren, dass du bei mir warst. Wichtig ist nur, dass du im Frieden wieder gehen kannst und erfährst, Jesus hat mein Leben verändert. Auch nach den Vorträgen bin ich für die Einzelnen zu sprechen, wenn es sein muss, bis Mitternacht und auch darüber hinaus. Ich habe Zeit für dich. Ich kann dir nicht helfen. Ich habe nur ein offenes Ohr für dich. Ich will dein Zeuge sein. Wenn du in der Gegenwart Jesu dein Leben in Ordnung bringst, vielleicht einen neuen Anfang mit ihm machst, wenn du sagst, Herr Jesus, das sind Lasten in meinem Leben, die möchte ich gerne loswerden in Gegenwart deines Zeugen, und dann komme ich so zu dir und ich bin an deiner Seite. Ich möchte mit dir zusammen die Knie beugen. Ich möchte mit dir zusammen beten, dich in die Gegenwart Jesu bringen. An jedem Vortrag hängt sich anschließend eine große Gelegenheit an für dich. Und zwar die große Gelegenheit, etwas festzumachen. Wir feiern ja Feste, um etwas festzumachen. Und im Himmel soll ein großes Fest sein für einen Menschen, der sagt, ich mache etwas fest. Ich mache das Fest mit Jesus. Ich will ihn bitten, dass er mein Leben verändert. Ich will ihn bitten, in mein Leben zu kommen. Und dazu wird an jedem Tag aufgerufen, auch schon heute Morgen. Und vielleicht stehst du vor dieser inneren Frage und sagst, wenn es doch eine Gelegenheit gäbe, Jesus anzunehmen. Heute ist diese Gelegenheit. Und diese gute Chance solltest du wahrnehmen, zu sagen, Jesus, ab heute will ich mein Leben in deine Hand legen. Oder aber es kann sein, dass du im Laufe der Jahre sehr lau und lasch geworden bist, hast dich entfernt von Jesus, entfernt vom Vertrauen zu ihm. Und er lädt dich ein und er sagt, komm, ich will dir helfen, wieder zurechtzukommen. Er gibt dir eine neue Chance und diese gute Chance solltest du nutzen. Oder aber, ich weiß nicht, ob du an Jesus Christus glaubst. Gibt es einen Beweis deines Glaubens? Der Beweis ist die Taufe. Wenn ein Mensch an Jesus Christus gläubig geworden ist, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Auch das ist solch ein Entscheidungsmoment und diese große Chance solltest du nutzen. Wie wird das aussehen? Das will ich uns am Anfang kurz erklären. Ich werde nach der Botschaft heute Morgen, werden wir unser Mottolied der ganzen Woche immer wieder singen. Und du darfst schon bei dem ersten Vers dich auf den Weg machen, mit den Seelsorgehelfern hier nach vorne zu kommen und zu sagen, ich will Jesus annehmen. Zu sagen, Herr Jesus, ich will neu mit dir anfangen. Ich weiß, ich bin lasch und lau und müde geworden und irgendetwas stimmt in meinem Leben nicht, aber ich will einen neuen Anfang wagen mit dir. Ich will meinen Glauben bezeugen in der Taufe. Solche Gelegenheiten solltest du wahrnehmen. Und bei diesem Mottolied ist die große Chance gegeben zu sagen, heute mache ich etwas fest. Denn was wir haben, ist das Heute. Das Morgen wissen wir nicht. Gestern ist vorbei, morgen noch nicht da. Und heute sorgt der Herr. Er sorgt sich um dich und um deine Ewigkeit, um dein Leben hier. Lust auf Leben, ich lebe unheimlich gerne. Wir wollen einmal aufstehen, weil uns das gut tut. Und wenn du magst, darfst du auf die Zehenspitzen stehen, auch mal die Arme hochheben, wie ich das tue. Und ausatmen. Und gleich noch einmal, wenn wir wollen. Und noch einmal. Dankeschön, ihr dürft wieder Platz nehmen. Was war das jetzt? Gymnastik in der Kirche? Tut doch gut. Zum anderen haben wir 40% mehr Sauerstoff im Gehirn und können die nächsten 2 Stunden zuhören. Aber ganz so lange wird es nicht dauern. Lust auf Leben. Jesus hat gesagt, ich bin dazu in diese Welt gekommen, damit die Menschen das Leben haben. Und Leben im Überfluss. Fließt dein Leben über wovon? Wovon dein Herz voll ist, davon fließt es über. Ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe, geh weg. Oder wie dieser Geschäftsmann, der seiner Familie was versprochen hat und es nicht gehalten hat, weil er Geld verdienen wollte, damit seiner Familie besser geht und seiner Familie ging es immer schlechter. Lust auf Leben, ich lebe unheimlich gerne. Ich finde das Leben großartig, schön, mit vielen Problemen. Herausforderungen sind ja heilsam. Wir räumen ja manchmal zu sehr die Steine dem anderen weg. Steine sind gut. Sie sollen nicht in erster Linie Stolpersteine sein, sondern wir reifen letztendlich immer nur am Widerstand. Und das, denke ich, ist ganz entscheidend auch für unser Leben. Jesus sagt, er ist gekommen, damit die Menschen das Leben haben. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Leben in Fülle. Wenn du jetzt über dein Leben einen Augenblick nachdenkst, ist es ein erfülltes Leben? Hast du dir das Leben so vorgestellt, wie du es jetzt lebst? Oder sagst du, nee, muss ich das noch 50 Jahre aushalten? Ist ja schrecklich. Ich weiß nicht, wie dein Leben ist, aber ich wünsche dir, dass du neu darüber nachdenkst. Lust auf Leben, das ist eine Woche, die uns Lust machen soll. Ich will dem Leben begegnen, damit ich das Leben gewinne, für dieses Leben und für das Leben in der Ewigkeit. Zeit. Wirst du sie dir nehmen, nicht nur an diesem Morgen, sondern an jedem weiteren Tag? Zeit ist ja einmalig. Sie ist wertvoll und sie ist kostbar. Sie ist ein Geschenk aus Gottes Hand. Wisst ihr, was ich in letzter Zeit öfter tue? Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo die meisten Menschen alles haben. Meine Kinder fragen mich manchmal, wenn ich Geburtstag habe, Papa, Opa, was können wir dir schenken? Ich sage, eigentlich habe ich alles. Ich bin glücklich und dankbar, ich habe euch. Aber Opa, ich sage, schenk mir einfach Zeit. Komm vorbei für 2-3 Stunden oder für einen Tag. Das ist ein großes Geschenk. Oder ich verschenke Zeit. Das wäre doch mal etwas, nicht wahr? Schreib's deinem Kind. Heute ab Mittag um 13 Uhr bis heute Abend um 19 Uhr bin ich ganz und gar für dich da. Ein Zeitgeschenk. Ein Zeitgeschenk an deinen Mann. Ein Zeitgeschenk an deine Frau. Wir haben Zeit. Interessant ist, die Bundeskanzlerin, eine unheimlich fleißige Frau und ein Baby haben alle 24 Stunden. Nicht mehr, nicht weniger. Sag bitte nie, du hast keine Zeit. Sei ehrlich und sag, dafür habe ich keine Zeit. Das interessiert mich nicht, dafür nehme ich mir keine Zeit. Zeit ist sehr, sehr kostbar. Sie ist ganz wertvoll. Schlägst du sie tot? Furchtbar. Sie kommt nie wieder. Vergeudest du etwa deine Zeit? Mit sinnlosen Dingen verplemperst du sie? Packst du sie so voll, dass der Koffer der Zeit ständig überquillt? Und du sagst, nee, so will ich es eigentlich nicht mehr. Jeder hat die gleiche Zeit. Eben haben wir gesungen, meine Zeit steht in deinen Händen. In wessen Hand hast du deine Zeit gelegt? Ich möchte uns einen Abschnitt lesen aus der Bibel. Ein großartiges Wort von einem Mann geschrieben. Er war sehr reich. Er war der Sohn von David, der Prediger Salomo. Und überschrieben ist dieses Kapitel, alles hat seine Zeit. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, reden und schweigen, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? So fragt Salomo. Ich habe erkannt, Gott legt ihm diese Last auf, damit er schwer daran zu tragen hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen, wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes Geschenk. Boah, etliche tausend Jahre her, als dieser Abschnitt geschrieben wurde. Und doch so aktuell. Ein weiser Mann wurde von einem Studenten gefragt, sag mal, warum bist du als alter, weiser Mann so ausgeglichen und so ruhig, so zufrieden? Und warum strahlst du solch eine Geborgenheit aus? Verrat mir bitte dein Geheimnis. Und der Alte antwortete, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Und der Student guckt ihn an und sagt, das mache ich auch. Was ist aber dein besonderes Geheimnis? Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich spreche, dann spreche ich. Nein, nein, das tue ich auch. Aber was ist dein Geheimnis? Wenn ich stehe, dann stehe. Nein! Der Alte schaut ihn an, den Student. Und er sagte, ich will dir Folgendes verraten. Das, was du gerade meinst zu tun, tust du nicht. Wenn du sitzt, dann springst du schon auf. Und wenn du aufspringst, dann rennst du schon. Und du meinst, du bist schon am Ziel. Das ist dein Fehler. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich rede, dann rede ich. Nicht Multitask, nicht alles auf einmal, sondern sich auf Dinge wieder konzentrieren, ist etwas ganz Entscheidendes, um damit zurechtzukommen, wenn es um unsere Zeit geht. Du hast Zeit, ich auch, du hast sie dir für heute Morgen genommen. Lust auf Leben, trotz Stress und Zeitnot. Es gibt ja zwei Arten von Stress und einen habt ihr in den letzten Wochen erlebt, Eustress. Eustress ist etwas sehr Schönes. Eustress heißt also, vom Griechischen her kommt dieses Wort Eustress, Eu heißt gut. Das heißt Stress, der beflügelt, der uns zur Höchstleistung motiviert. Das will ich schaffen, da will ich hin, das packt mich. Das ist Eustress. Sag, boah, ich habe mich angestrengt und das ist das Ergebnis. Super. Und so wollen wir auch diese Woche ja erleben. Und in der Vorzeit hat so manch einer diesen Eustress erlebt. Und jetzt darf man wirklich zur Ruhe kommen. Persönliche Bestleistungen zu geben, zu sagen, das will ich. Und dann am Ende das Ergebnis sehen. Wie viel Stress, aber ein guter Stress. Ohne Stress könnten wir gar nicht leben, den brauchen wir auch. Auch dieses Erlebnis, boah, ich habe mich angestrengt, es war toll. Dann aber gibt es den Distress. Er macht krank. Es ist zu viel. Es ist ein Überdruck. Ich kann nicht mehr. Und es ist ein Modewort geworden, wenn es um Stress geht. Ich habe so viel Stress. Manchmal frage ich die Leute so, erzähl mir mal, was du hast für einen Stress. Naja, ich muss das und das und das und das. Warum musst du das alles? Ist weniger nicht mehr? Warum musst du alles? Du meinst, etwas zu verpassen und unsere Gesellschaft macht uns wahnsinnig stressig. Und wenn wir an den Geschäftsmann denken von eben, morgens früh ganz schnell noch gar keine Zeit für den Kaffee zu trinken, keine Zeit mehr zu leben, weil andere und ich selber mich unter Druck setzen, permanent. Will ich das? Und viele Menschen auch unter uns leben wie in einem Hamsterrad. Morgens immer wieder das Gleiche, immer wieder das Gleiche. Wie kann ich aussteigen? Was kann passieren? Dies Stress, ein furchtbarer Stress, der krank macht. Und wir haben unheimlich viele kranke Menschen in unserer Zeit und Gesellschaft, weil wir nicht mehr den Menschen sehen, sondern in allererster Linie dienen die meisten Menschen der Welt einem Gott, der Mammon heißt, Geld. Geld regiert die Welt. Und so entdecken wir, dass der Gott dieser Welt heißt Geld. Und wir sind bereit, für diesen Gott alles zu opfern. Gesundheit, Kinder, Familie, Ehe, Gesellschaft, Beziehungen. Hauptsache, die Kasse stimmt. Und damit haben wir eine der großen Ursachen, die uns kaputt machen. Stress. Und die Folge ist etwas ganz Dramatisches. Ich habe uns etwas mitgebracht. Ein kleines Licht. Vielleicht sagst du auch heute Morgen, ich bin nur so ein kleines Licht. Wer bin ich denn schon im Räderwerk dieser Welt? Bei Gott bist du nicht nur ein kleines Licht, sondern ein herrlicher Gedanke Gottes. Du bist einmalig in dieser Welt. Dich gibt es nur einmal. Und du bist von ihm geliebt, so wie du bist. Ist das nicht großartig? Aber vielleicht sagst du, ich bin so ein kleines Licht. Gott hat sich dir geöffnet und er sagt, ich will dein Leben entzünden. Und er hat das getan. Vielleicht kannst du sie sehen, meine kleine Kerze hier. Sie will fast wieder ausgehen. Und so geht dir das vielleicht auch. Du hast einmal gebrannt, du warst einmal voller Eifer und voller Leidenschaft. Nicht nur für Jesus, das auch. Nicht nur für die Gemeinde, das auch. Aber für deine Ehe, für deine Familie, für deine Kinder, für deinen Beruf. Du warst voller Eifer, mit einer großen Leidenschaft dabei. Und nun kommt Stress über dein Leben. Wir sind zu gläsernen Menschen geworden, ob wir wollen oder nicht. Wir werden rund um die Uhr kontrolliert. Das gehört heute zum gläsernen Menschen dazu. Du wirst überall beobachtet. Du hinterlässt im Internet immer deine Spuren und sie werden nicht gelöscht. Alles, was du dir je angeschaut hast, das ist nicht gelöscht, das ist einfach da. Der gläserne Mensch, die gläserne Gesellschaft und du merkst auf einmal den Stress. Und was geschieht, wenn ich jetzt dieses Glas über die Kerze lege? Das Feuer brennt noch und du merkst auf einmal, es wird immer schwerer. Die Last wird immer größer, immer schwieriger, immer problematischer. Und was geschieht? Noch brennt es. Oh, ich kann's noch, ich schaff's noch, noch geht's. Aus. Burnout heißt das moderne deutsche Wort dazu. Ausgebrannt. Da brennt kein Feuer mehr. Ich will die Last einmal wegnehmen, damit es noch einmal sichtbar wird. Und vielleicht ist das der zweite Anfang für dich heute Morgen, dass du sagst, Herr, Komm, entzünde mein Leben neu mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, mit deiner Gnade, mit deiner Kraft. Oder aber du gehst wieder nach Hause und in einem Augenblick ist es wieder aus. Stress, der dich kaputt macht. Der Druck, der Leistungsdruck, der Erwartungsdruck der Menschen drückt dich einfach nieder. Wir haben heute so viele Menschen, die psychisch krank geworden sind, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten. Dabei hat einer gesagt, kommt her zu mir mit der Last eures Lebens. Ich will euch die Last abnehmen. Ausgebrannt, Burnout. Hier haben Menschen einmal gebrannt. Hier waren sie in ihrem Berufsleben voll engagiert, haben mit großen Vorstellungen sich eingebracht und gesagt, ja, ich will. Und da waren Menschen, die geheiratet haben, haben gesagt, ich will dich lieben, auch mit deinen Macken. Heute Abend will ich ein bisschen mehr zum Thema Ehe und Familie sagen. Ich will dich lieben, mein Kind, ich will dich lieben, mein Papa, meine Mama. Und auf einmal das Feuer ausgebrannt, Burnout, ausgebrannt, kalt geworden. Wo ist deine Liebe geblieben zu deinem Mann, zu deiner Frau, zu deinem Kind, zu deinen Eltern? Ausgebrannt. Stress, der dich kaputt gemacht hat. Du wolltest es allen recht machen, nur nach Gott hast du nicht gefragt. Du wolltest alle Lasten alleine tragen und du bist daran zerbrochen. Einer hat gesagt, komm doch endlich her zu mir mit der Last deines Lebens. Ich will sie dir abnehmen. Aber es fiel uns so schwer. Ehen und Beziehungen leiden. Leiden unter dem Stress, unter dem wir stehen. Was kann man denn machen? Wie ist Jesus denn eigentlich mit seinen Mitarbeitern umgegangen? Ich weiß nicht, wie viele Chefs wir unter uns haben. Aber ich frage dich einmal, müssen deine Mitarbeiter jammern, weil keine Zeit da ist für den Menschen? Geht es denn nur noch um Zahlen, um Gewinn? Oder worum geht's? Jesus hat seinen Mitarbeitern, die zurückkamen von großen Erfolgen, und das ist eine interessante Begebenheit, die ich uns einfach lesen muss. Von ihm wollen wir ja lernen, auch im Umgang miteinander. Die 12 Jünger, ich lese aus Markus Kapitel 6 von Vers 30, die 12 Jünger kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Und Jesus sagt, geht jetzt an einen einsamen, stillen Platz. Das sagte Jesus zu ihnen, ihr habt Ruhe nötig. Es waren nämlich so viele Menschen bei ihnen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Deshalb fuhren sie mit dem Boot an eine einsame Stelle. So geht Jesus mit seinen Mitarbeitern um. Ihr Chefs, ihr Verantwortung tragt für andere Menschen. Wie geht ihr mit euren Leuten um? Ruht ein wenig, sagt Jesus hier. Er lässt sie Stille entdecken und erfahren. Wie komme ich zur Ruhe? Ein paar ganz praktische Schritte, die wir hier entdecken. Ruhe finde ich, indem ich mich jemandem mitteilen kann. Nimm dir Zeit für ein offenes Ohr, für deinen Partner, für dein Kind, für deine Eltern. Zeit, du hast sie. Was ist das Wichtigste für deine Zeit? Die Mitarbeiter Jesu kamen zurück und sie konnten Jesus erzählen, was sie erlebt hatten. Kannst du am Abend zu Hause erzählen, was du erlebt hast? Du als Kind, kannst du zu Papa gehen oder Mama und sagen, Mama, so war es heute in der Schule, so war es im Studium, so war es bei der Ausbildung? Wir Menschen brauchen, um herauszukommen aus der Stresssituation, jemanden, der ein offenes Ohr für uns hat. Und dieses offene Ohr hatte Jesus für seine Mitarbeiter. Er hat genauso ein offenes Ohr für dich. Vielleicht hast du keinen Menschen, der dir zuhört. Vielleicht lebst du einsam und alleine, bist ein Single und sagst, ich weiß nicht weiter. Dann ist er da, der sagt, du kannst all das, was dich berührt und bewegt, all deine Lasten, all die Dinge, die dich kaputt machen wollen, die darfst du mir sagen. Eine wunderbare Chance. Ein Ohr, in das ich jammern darf. Ich glaube, ich habe es hier schon mal erzählt. Meine erste Seelsorgerin hieß Lotte, hatte braune Augen. Sie hat mir nie widersprochen. Ich ging zu ihr, legte meinen Arm um ihren großen Hals. Ich schaute in die braunen Augen und ich sagte, Lotte, ich habe so viel Kummer mit meinen Eltern. Und meine Musiklehrerin hat immer gesagt, Arno, setz dich, du kannst sowieso nicht singen, kriegst eine 4. Das war schrecklich. Und ich habe all diese Not der Lotte in die Ohren gejammert. Lotte hatte 4 Beine, war unsere Kuh. Sie hat mir zugehört. Ich kannte damals Jesus noch nicht und meine Eltern, die hatten auch oft nicht Zeit oder nahmen sie sich nicht. Aber Lotte hörte zu, bis ich dann erfuhr, dass Jesus da ist, der mir zuhört, dem ich all meine Not sagen kann. Auf einmal entdeckte ich in der Bibel dieses Wort in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid, die euch quält, die ihr kaputt gemacht werdet vom Stress dieser Zeit. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, wenn ihr zu mir kommt. Jesus, wie geht er weiter um mit seinen Mitarbeitern, indem er ihnen sagt, jetzt lasst mal all die Menschen. Ihr seid im Moment noch wichtiger als eure Arbeit. Und auch das möchte er uns sagen, auch an diesem Morgen. Du bist wichtiger als deine Arbeit und deine Leistung. Und das ist ja oft unser ganz großes Problem in unserer Zeit und Gesellschaft, die Leistungsgesellschaft. Nur wenn wir was leisten, sind wir scheinbar wertvoll. Jesus aber sagt, kommt weg aus eurer Leistungsgesellschaft. Ihr müsst im Moment gar nichts leisten. Weg von den Menschen, weg von den Aufgaben, weg von den Anforderungen. Und er nahm sie mit aufs Boot und dann fuhren sie an einen stillen Ort. Das sind Momente, um aus der Zeitnot und dem Stress herauszukommen. Und sie entdecken die Ruhe. Die war nur kurzfristig, die war nicht sehr lang. Und solche kurzfristigen Momente brauchen wir in unserem Alltag, in unserem Leben. Und wenn wir sie nicht mehr haben, gehen wir daran zugrunde. Ich habe uns noch was mitgebracht. Das ist sehr gefährlich jetzt, was ich hier habe. Ich werde niemanden erschießen. Ich bin oft bei den Indianern Südamerikas gewesen und ich habe dort etwas gelernt. Wenn man den Pfeil hier drauf spannt und ihn den Bogen zurückzieht, und ich werde das nur demonstrativ zeigen, um hier keinen zu gefährden, sonst würde der Pfeil sehr wahrscheinlich so hinfliegen. Wenn ich 20 Zentimeter zurückziehe, fliegt der Pfeil etwa 20 Meter. Ist das nicht großartig? Nur eine Spannung. Ich ziehe mich zurück. Das ist das Geheimnis der Kraft, sich zurückzuziehen, mit Gott eine Zeit Gemeinschaft zu haben, mit Jesus zu reden. Dort empfangen wir Spannkraft. Wenn ich könnte, würde ich diesen Pfeil nun spannen. Und du kannst es ja, vielleicht hast du zu Hause so einen Pfeil und Bogen. Du spannst ihn und diese Spannkraft kommt aus der Begegnung der Stille mit Gott. Meine Seele ist Stille zu Gott, der hilft mir. Hier liegt ein großes Geheimnis, das Geheimnis, vor Gott einmal still zu werden und zu sagen, ich brauche dich, mein Gott, ich brauche die Kraftquelle, ich werde mich zurückziehen. Am Morgen eine Viertelstunde. 30 Minuten ist eine Kraftquelle für 16, 18 Stunden. Probier es aus. Hier liegt ein ganz großes Geheimnis und er, Jesus, hat gesagt, komm her zu mir mit der Last deines Lebens. Ich will dir die Last abnehmen. Er lädt uns ein. Aber vielleicht hast du Angst. Angst, du würdest das nicht schaffen. Angst, diese Zeit, diese 30 Minuten im Lauf des Tages würden dir fehlen. Für all die Aufgaben, die doch vor dir liegen. Ich bitte dich, prüf einmal all die Aufgaben, musst du all das tun? Es ist ja wieder Frühling. Ich weiß nicht, wie das den Hausfrauen geht. Fenster putzen, nicht wahr? So alle, muss man die denn wirklich alle 4 Wochen putzen? Ist das notwendig? Oder gibt es nicht noch wichtigere Dinge zu tun? Der Mensch ist immer wichtiger als Materie. Sollten wir niemals vergessen. Natürlich wollen wir einen klaren Blick haben. Aber so manch einer übertreibt viele Dinge, die gar nicht nötig sind. Sie gehören manchmal zur Tradition. Aber ist das notwendig? Ich habe mich oft als Pastor gefragt, warum tue ich, was ich tue? Welchem Herrn diene ich denn? Dem Herrn Vorstand? Dem Herrn Einfluss? Dem Herrn Macht? Welchem Herrn dienst du? Warum tust du, was du tust? Tust du es wirklich zur Ehre Gottes, zur Freude, weil er dein Leben so reich gemacht hat? Da gab es einen Mann im Alten Testament, ich will seine Geschichte uns nur kurz schildern. Er hatte große Erfolge Und er hat Gott herausgefordert. Und das darfst du auch tun. Mein Gott, bist du wirklich der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs? Bist du der Vater Jesu Christi? Ich will dir vertrauen. Und so war dieser Prophet, Elia hieß er, ein Mann, der Großes erlebt hatte mit Gott. Er hatte gebetet und Gott hatte Feuer vom Himmel fallen lassen. Und jetzt aber erlebt er, dass er verfolgt wird und er rennt um sein Leben. Burnout. Er spürt auf einmal diesen Wahnsinnsdruck, ich halte das nicht mehr aus. Und er wollte nur noch eins, sterben. Er legt sich unter einen Busch und er möchte sterben. Und er sagt zu sich selber, ich bin nicht besser wie meine Väter. Ich wollte die Welt verbessern und ich bin doch nicht besser. Und so manch ein junger Mensch unter uns ist vielleicht auch ein großer Weltverbesserer. Weißt du, wer diese Welt verbessert? Nicht wir, Gott selber. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das ist das für mich ganz Entscheidende. Aber wie geht das mit diesem Propheten weiter? Wie geht Gott mit seinen Leuten um? Gott tröstet durch schweigende Teilnahme. Da liegt ein Elia und schläft. Und Gott tut erstmal nichts. Auch das ist wichtig für uns. Schläfst du genug? 4 bis 6 Stunden sind zu wenig. 6 bis 8 Stunden sollte jeder Mensch schlafen, sonst wird er unzufrieden und er schadet seinem Körper. Wie geht Gott mit einem Elia um? Ruhe, Nahrung und Bewegung sind die 3 großen Elemente, um aus Stresssituationen herauszukommen, auch aus Depressionen herauszufinden, Schritt für Schritt. Natürlich brauchen wir manchmal fachlichen Rat, gar keine Frage. Gott tröstet diesen Elia, indem er ihn weckt und er gibt ihm zu essen. Essen und Trinken, ein Mittel zum Leben. Essen und Trinken ist ganz wichtig. Isst du vernünftig, nicht zu viel? Manch einer lebt ja wie ein Staubsauger, es darf nichts umkommen. Hier ein Stück Schokolade, da ein Bonbon, da ein halber Keks und dann noch ein halbes Stück Kuchen. Es darf nichts umkommen, Hauptsache ich komme um. Der Staubsaugerbeutel wird immer größer, nicht wahr? Und wir sind dann arme Schlucker, weil wir alle schlucken, was irgendwo nicht umkommen darf. Und das ist traurig. Essen und Trinken ist von Gott gewollt und Gott hilft uns, auch mit unserer Zeit zurechtzukommen. Das heißt also, nimm dir Zeit zum Essen. Fast Food ist eine ganz schlimme, katastrophale Geschichte. Aber viele, viele Menschen leben leider damit. Aber es ist ganz wichtig und wie Gott eben mit seinem Propheten umgeht, er sagt nun, trink das Wasser und da ist Brot. Beides kannst du immer genießen. Nicht, wir müssen nicht immer ein Sahnehäubchen drauf haben, sondern Wasser und Brot tut auch mal gut zwischendrin. Und was macht Gott weiter mit diesem Mann? Er lässt ihn schlafen. Schlaf ist wichtig. Und ich frage dich noch einmal, schläfst du genug? Oder schläfst du auch zu viel? Es gibt ja manche junge Leute, die meinen, sie müssen 18 Stunden hintereinander schlafen, damit sie 6 Stunden auf die Piste gehen können. Nicht? Und meinen dann, das sei eben das große Leben. Natürlich möchte man das ein oder andere einmal ausprobieren, aber es kann sehr gefährlich werden. Gott tröstet durch Ruhe und weckt ihn wieder. Und er soll wieder essen und trinken. Und dann gibt ihm einen Auftrag und sagt, jetzt geh. 40 Tage und 40 Nächte läuft der Mann. Fantastisch. Sollte keiner direkt nachmachen, aber vielleicht mal 4 Stunden hintereinander zu gehen. Gehen ist ganz, ganz wichtig. Die Bewegungstherapie, interessant ist, die Leute haben wohl entweder die Bibel gelesen oder hatten keine Ahnung davon, dass wir erst jetzt darauf gekommen sind. Wenn jemand schwer depressiv ist, ein Burnout hat zum Beispiel, soll er sich bewegen. Körperliche Bewegung ist ganz, ganz wichtig. Wir sitzen viel zu viel. Die Couch ist das größte, gefährlichste Instrument. Das wissen wir. Viele werden krank, weil sie dieses Instrument für sich benutzen. Viel zu viel. Darum gehen. Bewegung ist etwas ganz Entscheidendes. Gott tröstet diesen Mann, indem er sagt, nun mach dich auf den Weg und lauf. Ich kann mich erinnern, wir mussten immer 4 Kilometer zur Kirche laufen, jeden Sonntagmorgen. Gab kein Auto, gab auch kein Fahrrad. Wir sind gelaufen und es war gut. Es war gut, heilsam, Bewegung. Und ich denke, es ist etwas, was Gott uns schenken möchte, dass wir wieder, und du kannst mit dem anderen gehen, unterwegs zu sein und unterwegs zu reden miteinander. Eine wunderbare Gelegenheit. Elia läuft und kommt zum Gottesberg und dort am Horeb meint er, Gott würde mit Donnerhall dazwischenfahren. Genauso, wir sind erschrocken, nicht? Wir meinen, wenn es dann so richtigen Donnerhall gibt. Entschuldigung, das war zu laut, nicht? Und wir meinen, Gott sei, der im Donnerhall reden würde. Er tut es nicht. Oder muss Gott es so machen, wie bei jenem jungen Mann, der sonntags morgens zu mir kam? Sag, Pastor, wann ist die nächste Taufe? Ich will mich taufen lassen. Ich sage, du? Du bist 17 Jahre, was ist passiert? Sagt er, heute Nacht, du weißt doch, ich bin Amateurfunker, heute Nacht ist der Blitz in meine große Antenne reingefahren und der Blitz ist über mein Bett und hat mein Bett verbrannt. Ich habe nur geschrien, Jesus, hilf mir, wann ist die nächste Taufe? Ich will mich taufen lassen. Ich sage, Junge, nur mal erzähl. Ich habe zu Jesus geschrien und ich habe ihn gebeten, mich zu bewahren. Und er hat mich bewahrt, ich lebe. Mein Bett verbrannt, die Leitung kaputt, alles kaputt. Manchmal muss Gott so krass reden, aber ganz selten tut er das, dass wir so erschrecken. Gott redete zu Elia im stillen, sanften Säuseln. Gott redet zu dir in diesen Tagen, indem er sagt, du, ich meine dich. Ich meine dich in deiner Unentschlossenheit. Ich meine dich in deiner Angst. Ich meine dich, der du verzweifelt bist. Ich meine dich in deiner Ausweglosigkeit. Und Elia begegnet Gott in dem stillen, sanften Säuseln. Und dann gibt Gott ihm einen neuen Auftrag. Eine Gottesbegegnung, die dieser Mann erlebt in der Stille. Diese Woche ist eine Woche der besonderen Zeit, der besonderen Stille, wo er mit dir reden möchte. Und ein Elia erlebt das. Und Gott fordert ihn heraus. Gott fordert dich heraus, auch an diesem Morgen. Und er sagt, willst du so weitermachen? Willst du so weitermachen wie bisher? Wann wirst du endlich umkehren? Als Jesus seine Predigten begann, war sein erstes Thema, kehrt um. Und das ist das Thema auch heute Morgen, kehr um. Denk einmal um in deinem Leben. Mach nicht so weiter wie bisher, sondern sag, mein Gott, ich habe so viel Zeit vertan für nichtige Dinge. Für Sinnloses, was keinen Sinn gemacht hat. Ich bin dir schon lange nicht mehr begegnet. Du hast nicht mehr zu mir reden können. Herr, du hast mich ermahnt, du hast mir Dinge gezeigt, aber ich wollte nicht. Wann wirst du sagen, ja, ich will? Gott gibt dem Elia mehr, als er erwartet hat. Und er gebraucht ihn. So baut Gott seine Leute auf und verändert sie. Wirst du dich verändern lassen? Alles hat seine Zeit. Wirst du dir diese Zeit nehmen? Nicht nur an diesem Morgen, dem Ruf Jesu zu folgen, komm her zu mir mit der Last deines Lebens, ich will sie abnehmen. Stress, wie gehst du damit um? Stress ist so etwas. Lass ihn raus. Lass es raus. Halt dich fest, du könntest platzen dabei. Hätte ich ihn weiter aufgepustet und so manch einer ist zerplatzt, gebrochen. Noch vor wenigen Tagen sprach ich mit einem Mann, er sagte, Arno, ich war völlig fertig, es war so viel los. Meine Frau hat immer wieder gesagt, wir werden wohl nicht mehr die Ehe halten können. Ich habe jemand anders, der mir lieber ist. Er hatte Riesenstress in seinem Berufsleben, sagte, dann fuhr ich mit dem Auto los und es gab einen Riesenknall. Dann weiß ich nichts mehr. Burnout, total fertig, total am Ende. Dann landet er im Krankenhaus. Dann sagt er, dort musste Gott mit mir reden. Und da hat er mit mir geredet. Da bin ich umgekehrt und habe erfahren, dass Gott gnädig und barmherzig ist, geduldig, von großer Güte. Und so hat Gott mein Leben in Ordnung gebracht. Alles hat seine Zeit. Auch manchmal muss Gott uns den Boden unter den Füßen wegreißen, damit wir endlich hören. Damit wir endlich begreifen, ich bin gemeint, ich kann so nicht mehr weiterleben. Weil er dich lieb hat, reißt er dir manchmal den Boden unter den Füßen weg. Er will, dass du umkehrst. Geboren werden hat seine Zeit, schreibt Salomo, und sterben. Geboren werden, wir konnten nichts dazu. Du bist im Planungsbüro Gottes entstanden. Weil er wollte, dass du lebst. Geboren werden geschieht durch Zeugung. Dort, wo ein Mensch gezeugt wird, Ab dem Augenblick bei der Zeugung beginnt das Leben großartig. Und dann wird ein Mensch geboren. Menschen haben dir Jesus bezeugt, haben dir bezeugt, was Jesus in ihrem Leben verändert hat. Das ist wie Zeugen. Und dann wächst etwas in dir und du sagst, ich habe Sehnsucht nach diesem Leben. Ich habe Sehnsucht nach einer Erfüllung in meinem Leben. Ich habe Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Und dann entdeckst du auf einmal, du darfst von Neuem geboren werden. Du darfst noch einmal neu anfangen, weil Jesus dir das Leben schenkt, wonach du dich sehnst. Ihr müsst von Neuem geboren werden, um in Gottes Reich zu kommen, hat er einmal gesagt. Und darum bitte ich dich, treibe nicht ab. Wenn der Geist Gottes in diesen Tagen zu dir spricht, wenn du genau merkst, ich bin gemeint, ich soll hier nach vorne gehen, dann lauf nicht nach Hause, dann komm hier nach vorne und lass dich rufen und sagen, ja Herr, ich habe dich verstanden. Sterben hat seine Zeit. Wir werden noch über Tod und Sterben an einem Tag sprechen. Wenn Gott dein Leben abschließen würde, ich sprach mit einer Frau, sie war krebskrank, hochgradig Krebs. Und sie sagte mir, ich habe noch 14 Tage, mehr nicht. Es waren nur 10 Tage. Aber sie sagte, ich freue mich, denn ich werde meinem Gott begegnen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Das konnte sie so sagen. In wessen Händen liegt deine Zeit? Hast du sie bewusst in Gottes Hand gelegt? Herr, hier ist mein Leben. Mit allem, was ich habe und bin, mit all meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meiner Not, mit meiner Angst, ich gebe mein Leben in deine Hände. Diese Frau, die Prognosen der Ärzte hatten ihr noch längere Zeit gegeben. 10 Tage später war sie in der Herrlichkeit. Meine Zeit steht in deinen Händen. Zeit. Hast du hier in einem Sterbebett gesessen? Hast du die Hand des anderen gehalten? Hast du ein Stück des Hauchs der Ewigkeit erlebt, wie ich das viele Male schon erleben durfte? Sterben hat seine Zeit. Nimm dir Zeit, auch bei einem Sterbenden zu sitzen, mit ihm die letzten Worte noch zu sprechen oder für ihn zu beten. Zeit zum Niederreißen und Aufbauen. Davon schreibt Salomo, was musst du niederreißen? Welche Götzentempel hast du gebaut? Ist dein Haus das Wichtigste in deinem Leben? Das neue Auto das Wichtigste in deinem Leben? Deine Karriere und ein fetteres Bankkonto das Wichtigste in deinem Leben? Gibt ja keine Zinsen mehr, lohnt ja nicht mehr, nicht? Auf einmal entdecken wir in unserer Zeit und Gesellschaft, dass die Dinge, die uns noch vor 10, 15 Jahren sehr, sehr wichtig waren, so schnell dahingehen. Götzentempel deines Lebens, reiß sie nieder. Das heißt nicht, dass du ohne Haus leben sollst, aber sie soll nicht mehr die Priorität in deinem Leben sein. Was hast du aufgebaut in deinem Leben? Nur deine eigene Macht, deinen eigenen Einfluss? Oder hast du Ehe, Familie gebaut? Was hast du hineingegeben in das Herz deiner Kinder? Deine Gebete, deine Liebe, deine offenen Arme? Reiß nieder, was zwischen dir und deinem Nächsten steht. Die Mauern wegzureißen. Bau deine Ehe und Familie wieder ganz neu. Nimm dir Zeit zum Weinen. Ich erlebe es fast jedes Mal, wenn ich mit Menschen spreche, länger spreche, dass wir Taschentücher brauchen. Tränen sind wichtig. Man sieht durch eine Träne weiter wie durch ein Fernrohr. Du darfst weinen. Zeit zum Weinen, nimm sie dir. Über deine eigene Schuld zu weinen und zu sagen, mein Gott, es tut mir leid. Tränen der Buße sind heilsame Tränen, die heilen. Zeit zum Weinen. Ich wünsche dir diese Zeit, dass du wieder über dich und über dein eigenes Leben weinen kannst. Und sagst, mein Gott, wo bin ich hingeraten? Ich habe die Prioritäten verschoben. Mein Herz ist belastet, mein Feuer ist aus. Ich brenne nicht mehr, ich habe keine Liebe mehr, weder zu meinem Partner noch zu meinen Kindern noch zu mir selbst. Mein Herz ist kalt, es tut mir leid. Tränen der Buße, weine sie. Zeit zum Weinen ist auch heute Morgen, aber auch Zeit zum Lachen. Zeit, sich zu freuen. Die Bibel spricht unheimlich viel von der Freude. Sieh, ich verkündige euch große Traurigkeit, das ist doch Weihnachten. Sieh, ich verkündige euch große Freude, Rettung ist da, der Retter ist gekommen, Jesus ist gekommen. Zeit zum Lachen, ich hoffe, ihr habt noch was zu lachen zu Hause. Nicht nur, wenn man sich kitzelt, sondern sich zu freuen aneinander. Das Lachen miteinander, humorvoll, ich habe mich ebenso gefreut, die Ältesten konnten ebenso am Anfang miteinander lachen. Freut euch mit den Fröhlichen, weinet mit den Weinenden, das ist Aufgabe. Nimm dir die Zeit dazu, Lachen ist ja gesund. Zeit zum Klagen und Zeit zum Tanzen. Als ich in Brasilien lebte, war es eine interessante Zeit. Ich habe Menschen dort beerdigt und gerade unter den Armen und ich kannte das nicht. Da war jemand nachts gestorben und innerhalb von 24 Stunden wird in Brasilien beerdigt. Und auf einmal waren da 4, 5, 6 Klageweiber aus der Nachbarschaft, Frauen, die man geholt hatte zum Heulen. Habe ich zuerst gedacht, also komisch. Und ich fragte, wie, habt ihr, ja doch, die kennen wir einfach, wenn die kommen, dann können die heulen. Klageweiber. Und sie klagten, jammerten und heulten, Rotz und Wasser. Und ich saß dann mit dabei und heulte mit. Und es war gut. Denn heulen tut gut. Klagen tut gut. Du darfst doch mal klagen, ja. Aber trag nicht immer deine Klagen wie ein Bauchladen vor dir her. Nicht alle Menschen wollen deine Klagen hören. Nicht wahr? Ich habe mal eine Frau gefragt, ich sage, und wenn sie nichts mehr zu klagen hätten, oh, sagt sie, das wäre schlimm. Dann hätte ich ja nichts mehr zu sagen. Nicht. Aber es gibt eine Zeit zum Klagen. Klag dein Leid, aber ganz bewusst in das Ohr Gottes. Klagen, sie gehört dazu, zu unserem Leben. Aber auch tanzen. Vor vielen Jahren war ich in Bad Salzuflen in der Reha. Und dann sagte mir die Therapeutin, Herr Kavul, können Sie eigentlich tanzen? Ich sage, habe ich nie gelernt, durfte ich nicht, war alles verboten. Sagt sie, wieso, wo gehörten Sie denn dazu? Nun, ich sage, ich bin Pastor und zum anderen hatte ich auch keine Zeit dafür. Haben Sie einen großen Fehler gemacht. Denken Sie doch an Israel. Israel gibt es wunderbare Tänze. Das Volk Gottes hat doch auch immer getanzt und Sie nicht. Naja, das war für mich erst einmal so eine Überlegung. Ich habe nie tanzen gelernt, aber sie sagte, es ist eine fantastische Koordination für den Körper, für unser Gehirn. Heute bin ich zu alt und habe Knieprobleme, funktioniert nicht mehr. Aber Tanzen hat seine Zeit. Nun muss man eben sehen, welcher Tanz ist heilsam und welcher nicht. Das muss man sicherlich überlegen, aber die Bibel spricht davon. Israel tanzte vor Freude und jubelte an der Stelle. Zeit zum Steine werfen. Jesus hat einmal die ganz frommen Leute gefragt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe jetzt den ersten Stein. Und dann verschwanden sie alle klammheimlich. Ihr wisst ja, Leute, die so durch die Gemeinde gehen, mit dem Zeigefinger, haben meistenteils den meisten Dreck am Stecken, den Dreifinger zeigen zurück. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wir alle haben gesündigt. Darf ich einmal fragen, wer hat noch nie gelogen von euch? Versammlung voller Lügner. Leute, also wollen wir aufhören, Steine zu schmeißen. Doch, Steine schmeißen gehören dorthin. Weg damit, wirf sie weg. Sie gehören nicht mehr in dein Leben, die Belastungen. Zeit, um loszulassen, das ist auch wichtig in unserem Leben. Und Zeit zum Umarmen. Ach, ich finde das immer toll. Wir Männer haben uns damals bei der Männerfreizeit umarmt. Ich hoffe, ihr Männer macht das noch immer so. Und besonders bei euren Frauen umarmt sie und umgekehrt. Nicht, wer nicht mehr umarmt wird, wird sehr arm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn auch die emotionale Armut wächst damit, wenn wir einander nicht mehr umarmen. Zeit zum Umarmen sich nehmen für Kinder. Oh, und das ist, ich werde das heute Abend noch einmal sagen, das ist so schwierig, einen Kaktus zu umarmen und zu küssen. Nicht, also so 12, 13, 14-jährige Teenies zu küssen, zu umarmen, wahnsinnig schwierig. Geh weg und komm, geh weg, komm. Das ist so die Reaktion, ja, immer wieder. Nicht, aber umarmen ist ganz, ganz wichtig und heilsam, dass wir uns in den Arm nehmen. Gott umfängt uns mit offenen Armen, das Kreuz von Golgatha, was ist das? Da breitet Jesus seine Arme aus und er sagt, nun komm doch endlich in meine Arme. Ich will dich umarmen, ich will dich lieben, ich will dich annehmen, wie du bist. Dafür kam ich in die Welt. Zeit zum Armen, aber auch eben die Zeit loszulassen. Loszulassen, was an Unrecht da ist. Loszulassen, was du festhältst in deinem Herzen an Vorwurf. Zeit zum Suchen. Hast du ihn gesucht, den Retter der Welt, Jesus? Heute Morgen ist die Möglichkeit da. Ich will dich suchen. Und wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich von euch finden lassen. Du willst das Leben finden? Es gibt es an keiner anderen Stelle wahrhaftes, erfülltes Leben für hier und für die Ewigkeit als bei ihm, Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Einladen, deine Zeit in Gottes Hand zu legen. Einladen, indem du sagst, Jesus, ich brauche dich. Du sollst ab heute das Leben sein für mich. Jesus, ich fange neu mit dir an. Du siehst, ich bin ausgebrannt. Du darfst heute Morgen dein Herz ausschütten. Du darfst es öffnen und das, was drin ist, rausleeren. Ein Ballon, auf dem Sorgen stehen. Vielleicht ist das dein Herz voll mit solchen Sorgen. Er lädt dich ein oder sagt, komm her zu mir mit der Last deines Lebens. Ich will sie dir abnehmen. Und dann wirst du endlich Ruhe finden für deine Seele. Wir wollen aufstehen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, du stehst jetzt vor jedem persönlich. Du schaust uns an mit einem Herzen voller Liebe, mit offenen Armen. Du kennst uns und du weißt um alle, die dir einmal gebrannt haben, auch für dich, die mit einer Liebe und Leidenschaft sich einmal eingebracht haben, um dir zu dienen, um dir nachzufolgen. Du kennst diese kalten Herzen. Jesus, du willst sie neu entzünden. Herr Jesus, du kennst die unter uns, deren Herz so beladen ist, dass sie nicht mehr weiter können. Und du sagst, kommt her zu mir. Danke für diese deine Einladung, die gilt für jeden von uns, ob wir jünger sind oder älter. Du lädst uns ein, unsere Zeit sinnvoll einzusetzen. Du hilfst uns, wieder ganz neu vor dir stille zu werden, um zu erfahren, durch Stille sein und hoffen werden wir stark sein. So bitte ich dich, dass du dich über jeden Einzelnen jetzt erbarmst. Du hast uns angesprochen, du lädst uns jetzt ein, Dinge festzumachen mit dir. So bitte ich dich, erbarm dich über jeden Einzelnen. Danke für deine Gegenwart, danke für dein Reden an diesem Morgen. Rede weiter und hilf uns nicht nur zu hören, sondern das zu tun, was du uns gesagt hast. Amen. Wir bleiben stehen. Und wir wollen stehend dieses wunderbare Wochenlied singen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das heißt also, wir werden gleich die ersten zwei Strophen singen von diesem Lied. Und dann bitte ich die Seelsorgerhelfer, und es werden einige kommen. Und ich bitte dich, der du genau weißt, ich bin gemeint, ich brauche Jesus. Ich bin gemeint, ich will neu mit ihm anfangen. Ich will meinen Glauben bezeugen in der Taufe, in diesen drei Entscheidungsmöglichkeiten. Nutze sie, komm hier nach vorne bei den ersten beiden Strophen und sag, ja, ich will mit Jesus beginnen, ich will neu mit ihm anfangen. Und wir wollen jetzt diese ersten beiden Strophen singen und du darfst dich auf den Weg machen. Vielleicht ist jemand an deiner Seite, mit dem du gekommen bist, dem du helfen darfst. Mach Platz in den Reihen, wenn jemand heraus möchte oder von oben, kommt herunter. Wir singen jetzt die ersten beiden Strophen. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ein wunderbares Lied. Und du darfst kommen.
Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Und weil du mein Zögern siehst, streckst du mir deine Hände hin, und ich kann so zu dir kommen, wie ich bin.
darf so kommen, du darfst so kommen, wie du bist, jetzt. Seelsorgerhelfer stehen hier vorne, warten auf dich. Du darfst dich auf den Weg machen und sagen, Herr, ich habe dich verstanden. Mein Feuer brennt nicht mehr, mein Herz ist kalt geworden. Ich will neu mit dir anfangen. Ich will eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft erleben. Du, Herr Jesus, kamst, um ein Feuer anzuzünden, auch in meinem Herzen. Es soll wieder brennen. Mach dich auf den Weg. Du älter bist, vielleicht beten schon viele, viele Menschen lange für dich. Werde endlich zu einer Gebetserhörung, indem du sagst, ja, ich weiß, ich bin gemeint. Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alte Menschen, mach's heute Morgen fest. Du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Wir singen den dritten Vers und du darfst dich auf den Weg machen, komm.
Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Du hast schon seit langer Zeit mit mir das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin.
Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Willst du so nach Hause gehen? Vielleicht aufgewühlt, tief in deinem Herzen wissend, ich sollte jetzt nach vorne gehen. Komm, er, Jesus, der dich lieb hat, Gott, der Vater, der seine Arme ausbreitet, er lädt dich jetzt ein und du darfst kommen. Komm, weil er dich liebt. Wir gehen jetzt nach unten mit den Seelsorgehelfern. Du darfst dich uns anschließen und dann werden wir den Gottesdienst gleich abschließen.